Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind wieder zurück, wir sind wieder am Start in alter Tradition, in alter Konstellation. An den Mikrofonen Niklas Cage, The Arthouse, Otto.
Guten Tag, was geht ab, Leute? Und ich unterhalte mich natürlich mit unserem geliebten Matze, dem Blockbuster Babo.
Oh, da werde ich ja ganz rot. Unser Geliebter. Hallihallo, hallihallo, was geht ab? Ja, long time no see, long time no hear. Lang nicht mehr gehört. Ich war, ja, wie immer, viel unterwegs, viel geschwitzt. Ja.
Die Auftraggeber jagen dich wie das letzte ein.
Nicht schlecht.
Du warst viel auf Dreh.
Ja, ich war viel auf Dreh. Ey, es ultra lange Tage, ultra heiße Tage. Es war sehr, ich habe viel so mit Food-Content gedreht. Es war sehr lecker, es war sehr ereignisreich. Aber es waren sehr lange Tage, so dass Ich hatte hin und wieder mal ein Kino in der Nähe, aber das habe ich mir nicht mehr gegeben, irgendwie nach 12, 13, 14 Stunden am Set mit An- und Abfahrt nochmal eine halbe Stunde zu irgendwie einem Kino zu fahren. Das war leider nicht drin, also das bei aller Liebe, das war mir ein bisschen too much.
Ich glaube, ich habe neulich sogar einen Trailer für einen Film gesehen, wo du da mitgemacht hast. Da standen sie mit so einem Google G auf einer Brücke oder so.
Und ich meine, du hättest mir irgendwie sowas erzählt. Ach cool, hast einen Trailer dazu gesehen, ja. Das war doch eine ARD-Doku über Google.
Genau. Ich meine, du hättest mir von dem Dreh erzählt.
Ja, kann das sein? Die Wahrheit über Google heißt da
irgendwie
jetzt so?
Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, die ist gerade in der Mediathek auch unterwegs.
Wahrscheinlich, ja. Könnt ihr euch gerne
mal
angucken.
Ich glaube, die lief am Sonntag.
Ja, ich habe da... Ja... Ich sehe es gerade hier, habe es auch nochmal laufen. Ich war mir nicht mehr sicher, wann es kommt, aber es lief, glaube ich, zu Primetime in der ARD und ich habe da jetzt auch keinen Riesenanteil dran gehabt, zwei Drehtage, aber war sehr interessant, sehr spannend auf jeden Fall.
Check die Credits.
Check. Ja, wenn ich drin stehe, weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Genau, das war aber auch so, da fing es auch schon an. Das war sehr heiß tatsächlich, weil wir da in Mainz, in Heidelberg unterwegs waren. Da fing es so mit den heißen Tagen an. Und wie hast du denn so deine letzten Wochen heiße Tage verbracht? Ich meine, gut, du bist auch von Berufswegen immer im Kino irgendwie, ne?
Ja, von Berufswegen oft im Kino. Ja, bin in meiner Wohnung vor mich hingestorben, habe rumvegetiert. Fußball gab es natürlich auch.
Ach stimmt, ja. Da war ja was.
mit Happy End.
Ja. Unhappy.
Nee, aber es ist interessant, ne? Wir haben uns dann irgendwann, es gibt ja immer so diese Grundsatzdebatte, du kennst das ja, ne? Manche Leute sagen so, ey, wie kannst du nur bei 30 Grad ins Kino gehen? Andere sagen so, ey, Beste, ich bin zwei, drei Stunden in einem klimatisierten Raum. Und tatsächlich haben die auch hier im Ruhrpott, haben sie dann irgendwann mal gesagt, vielleicht im Radio oder in den sozialen Medien, ey Leute, geht heute nicht ins Freibad, es wird 37 Grad, geht ins Kino. Und bei uns sind tatsächlich auch mehr Leute gekommen, als wir gedacht hätten.
Krass.
Ja, da haben manche drauf gehört.
Was, im Radio haben sie das vorgeschlagen, Leute, geht ins Kino statt ins Freibad?
Ja.
So? Ah ja, cool.
Also gut, die Lichtburg bei uns ist jetzt nicht so klimatisiert, aber es gibt halt eine Lüftung und da drin ist es angenehm kühl.
Es ist angenehmer als draußen oder in der eigenen Butze, würde ich sagen, im Kinosaal immer jetzt, wo ich
auf
auch
jeden
und mich haben ja auch, also ich habe ja auch hin und wieder mal irgendwie einen Kumpel gefragt, ich habe ja jetzt so eine kleine Kinosession hinter mir, seitdem ich wieder da bin, ich war jetzt 3 Wochen auf Achse und ich habe dann auch irgendwie mal den einen oder anderen gefragt und die kommen dann auch immer sehr, hä, was willst du jetzt im Kino bei 37 Grad und zudem, dass das Klima im Saal gut ist, sage ich halt auch immer, die besten Filme laufen doch gerade im Sommer. Also, oder die besten Slots sind irgendwie im Sommer. Man sagt ja immer so für die Blockbuster, aber nicht nur das. Es werden Filme wieder aufgeführt, ne? Darüber sprechen wir jetzt gleich, über ein Anime-Klassiker. Und es sind etwas kleinere Filme gestartet, die schon Ja, der Hype.
Für Furore gesorgt.
Ja, die haben für Furore gesorgt. Der Hype hat ihn, wie sagt man, voraus geeilt. Der Hype ist ihnen vorausgeeilt und gefühlt wird jetzt schon seit Wochen über Obsession und Backrooms gesprochen. Ich meine, Obsession schon ein bisschen länger, weil der ja das Fantasy-Filmfest eröffnet hat. Und wenn man so ein bisschen in der Filmbubble drin ist, bei Kino Plus wird es gefühlt seit einem halben Jahr erwähnt, Leute, guckt euch Obsession an. Wenn es Fantasy-Filmfest anläuft, guckt euch Obsession an, so, ne? Das, seitdem ist der Film bei mir tatsächlich auch schon so ein bisschen auf dem Schirm gewesen. Und jetzt, und also so viel kann man vorwegnehmen, der hat bei mir auf jeden Fall Erwartungen standgehalten. Also, ja. Und dann rede ich noch nicht mal davon, dass der so ein Debütfilm ist, also Kinodebüt und seitens Regie und dass der nur 750.000 gekostet hat. Das ist nochmal außen vor gelassen. Wenn ich jetzt über Obsession nachdenke, denke ich echt nur über die reine Inszenierung, den Film selber so, ne? Das ist, dass der mich da voll und ganz überzeugt hat. Aber gehen wir doch direkt rein, fangen wir von vorne an. Wir haben uns eine kleine Reihenfolge überlegt. Ein Film, den wir auch noch gesehen haben. Wahrscheinlich in vielen Kinos, hier bei mir zumindest, sehr limitiert gestartet. Ich weiß gar nicht, läuft der in der Lichtburg im Programm The Furious?
Nee,
auch nur limitiert wahrscheinlich, ne? So an zwei, drei Tagen war der dann.
Also bei uns ist er gar nicht gelaufen.
Ach, gar nicht, okay.
Ja, also Die Essener Filmkunsttheater, die haben alle so ihre bestimmte Ausrichtung, sag ich mal, in der Lichtburg. Also wir können 6 Vorstellungen am Tag zeigen, ja, und das verteilt sich dann meistens so auf 3 Filme oder so, oder maximal 4, sag ich mal.
Und wo hast du den dann gesehen, wenn ich frage?
Tatsächlich im UCI in Bochum.
Ah, okay. Und da lief er, weißt du das, im Programm richtig?
Das weiß ich leider nicht. Also ich war da am Premierentag. Ich glaube, danach ist er aber auch noch 2-3 Mal gelaufen.
Okay.
Ja. Also, aber auch eher limitiert.
Okay. Also ich bin hier schnell rein, weil der war bei uns auch nur im Programm für Freitag und Samstag, jeweils 23 Uhr. Und dann dachte ich so, ja komm, ey, dann fange ich halt damit an. Obwohl ich so ein bisschen mischen wollte, was die Filme angeht und aber trotzdem, jetzt habe ich als erstes The Furious gesehen von meinem kleinen Kinomarathon und die Uhrzeit, die hat halt schon ein bisschen reingekickt, muss ich sagen. Um 11 ins Kino zu gehen, das funktioniert bei mir nicht mehr so gut.
Nee, bei mir auch nicht.
Ja.
Ich penne da ein, Alter.
Ja, das, auch wenn viel passiert auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand, viel Action abgeht, aber es war schon ein bisschen der Uhrzeit geschuldet, dass ich da nicht so ganz am Ball bleiben konnte. Aber trotzdem hat der Film nachgewirkt, würde ich sagen. Wie war das bei dir mit The Furious? Also nur mal kurz, um die Leute abzuholen. Ne? Ist ein Hongkong Martial Arts was habe ich geschrieben? High-End Martial Arts Kino, ne?
Ja. Aber das kann er verdammt gut.
Ja.
Also seien wir mal ehrlich, ne? Also es geht um einen Typen, Wang Wei heißt der, gespielt von Xi Miao, der ist einfach so ein ehemaliger Kämpfer, der so ein zurückgezogenes Leben führt und sich so um seine Tochter kümmert und eines Tages wird die halt entführt. So richtig bitter ist, finde ich, die Szene übrigens, wie sie entführt wird. Und weil die Behörden daraufhin dann nur so zaghaft bis gar nicht ermitteln, macht er sich dann auf eigene Faust los, um sie wiederzufinden und deckt dann mit so einem anderen Typen, mit dem er sich noch zusammentut, weil dessen Frau auch verschwunden ist, tun sie so ein Menschenhändler-Netzwerk, so ein Ring, Menschenhändler-Ring auf. Und es ist halt genau das, wonach es klingt. Es sind zwei Typen, die diesen Entführern auf die Fresse hauen. So. Mehr ist es tatsächlich nicht, aber mehr möchte es auch gar nicht sein und das weiß es auch, dass es nicht mehr sein möchte und das ist das Geile daran, weil die Kampfchoreografien find ich geil, so das ist so ein, da kommen glaube ich ganz viele Einflüsse aus dem klassischen Hongkong-Kino auch, aber auch so ein bisschen modernere Kampfstile meine ich mal irgendwie da gesehen zu haben. Es sind geile Einfälle, ja ich sag nur zum Beispiel so eine Leiter habe ich seit Jackie Chan nicht mehr gesehen und viele oder sprechen so schon davon. Ja, und viele sprechen schon davon, dass das irgendwie so auf einer Augenhöhe mit The Rage steht.
Okay, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das hat
ich habe halt The Raid nicht gesehen, deswegen kann ich
das ja,
nicht
sagen. Ja, das hat dem aber so ein bisschen vorausgeeilt. Wenn ich The Raid 1 noch richtig in Erinnerung habe, den habe ich ein bisschen, das ist auch ein bisschen länger her, wie ich den gesehen habe. The Raid 2 habe ich erst vor ein paar Jahren mal gesehen. Beide sind ein bisschen unterschiedlich von der Ausrichtung her. Ich würde fast schon sagen, oh, Entschuldigung, mein Handy klingt. The Raid 2 war so ein bisschen mehr ein Cop-Thriller mit Martial-Arts-Einlagen, während The Raid schon eher den Fokus auf Martial-Arts hatte und die Story so ein bisschen im Hintergrund mitgeschwommen ist. Also da war so ein Setting mit einer Hauptfigur, die sich ein Gebäude hochboxen muss, ein relativ relativ großes Gebäude. Also auch so ein Ding, was später auch noch in anderen Filmen wieder aufgegriffen wurde, ne? So, ich würde sagen, The Furious, der hat nochmal so eine etwas, also, Slapstick würde ich es nicht nennen, aber der hat schon mehr so diesen, diesen asiatischen, überhöhten, überstilisierten Figurenzeichnungs, Style hat der so ein bisschen drin gehabt. Man könnte auch sagen, okay, es ist so ein bisschen eine Videospiel-Ästhetik, eine Gaming-Ästhetik, wie die Figuren so funktionieren, ne? Und wie so die Dramaturgie auch ein bisschen ist, einzelner Figuren. Also, ja, die Story war auch ein bisschen vorhersehbar, ne? Du hast es eben gesagt, Polizeibehörde und so. Also, das was für ein Twist die ein oder andere Figur unter den Polizisten hinlegt, das war mir schon von vornherein klar. Also wer da böse und wer da gut ist irgendwie, ne? Das hat mich jetzt nicht groß überrascht, muss ich sagen.
Aber der Film hat ja auch gar nicht den Anspruch, dich zu überraschen. Nee. Der will ja einfach nur richtig geile, handgemachte Action zeigen. Also Kampf-Action und Kampfchoreografien, ich finde, das macht er.
Wobei ich fandest du die allerletzte, so den Final Fight, fandest du den nicht ein bisschen zu lang von der Choreo?
Der war schon lang, ich glaube, der ging irgendwie gefühlt fast 20 Minuten.
Wahrscheinlich,
oder so.
Ne? Der ging.
Und ich muss auch sagen, ich finde, dieser letzte Kampf hätte die Gewaltspitzen auch gar nicht gebraucht.
War mir zu wenig, um ehrlich zu sein.
Zu wenig?
Ja, ich hätte schon am Anfang, als er dann, es gibt eine Szene, es ist im ersten Akt, das ist glaube ich auch so der erste Fight, wo er auf Rachefeldzug geht, ne, der One Way, was meiner Meinung
nach. Kampfclub da.
Ja, wo er den Hammer zieht, ne. Ja. In dem Moment, wo er den Hammer zieht, dachte ich, okay, jetzt wird's richtig saftig. Und nee, passierte nicht. Also,
das stimmt.
Ich dachte, da kämen jetzt Close-Ups, wie der Hammer im Kopf stecken bleibt und so, aber nee, das ist gar nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, ob der R-rated ist, also ob der bei uns jetzt ab 18, wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das hätte vielleicht ein bisschen, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist The Raid so. The Raid ist schon ein bisschen
brutaler.
Ein bisschen, da ist auch. Wie gesagt, du hast nicht diese überstilisierte Figurenzeichnung, ne? Und ich hätte hier auch 2-3 Figuren wiedererkannt, oder Darsteller, die ich aus The Raid kenne, ja. Unter anderem der mit dem Bogen, ne? Der ist auch aus The Raid. Also der ist auch, ich glaube, das ist auch so eine Martial-Arts-Ikone, der Typ. In Südostasien, ja. Nee, was ich mich eher gefragt habe, ist, wofür steht The Furious? Also ist da irgendwas im Subtext drin, dadurch, dass der Film ja aus Hongkong kommt, ne? Warum ist die Hauptfigur taub? Soll das irgendwie vielleicht eine Metapher sein auf das unterdrückte Hongkong durch den chinesischen Staat oder so? Weißt du, dass das eventuell irgendwie im Subtext mit drin steckt, dass diese ganze Entführung, dass das gar nicht so die Main-Story ist, die Main-Message, sondern ob es da eine Anspielung geben soll, vielleicht auf die, auf diesen, was ist, Hongkong ist doch wie so eine, ist doch, die sind doch so ein bisschen ein souveräner Stadtstaat oder sowas, ne? Ach, ich weiß auch nicht genau.
Also darüber hätte ich mich jetzt auch vorher nochmal informieren müssen, aber ich meine eigentlich, Hongkong hätte eher zum UK gehört, zum United Kingdom.
Ah.
Aber die Chinesen wollen es halt für sich klären, ja, irgendwie.
Und das ist, wir erinnern uns, ne, vor ein paar Jahren gab es ja diese Hongkong-Proteste sehr groß auch irgendwie, ne? Und ja. Ob das vielleicht nochmal so ein bisschen daran anschließen sollte, ich dachte auch, als der Name gedroppt wird, One Way, klang das für mich im ersten Moment auch eher so ein bisschen wie vielleicht so, hä, soll das so ein bisschen Wrong Way sein, so nach dem Motto, ey, an mir kommst du nicht vorbei oder so, ne, sind das alles so ein bisschen, Metaphern irgendwie, ne, Parabeln, Metaphern. Ja. Hast du jetzt nicht so, ne?
Nee, also ich finde es sehr interessant, was du sagst. Ich habe dann tatsächlich nur gar nicht drüber nachgedacht, ey. Aber ja. Ich finde es wirklich ein spannender Ansatz. Aber bevor wir jetzt, Scheiße labern, also es ist wohl so, dass Hongkong wurde 1841 vom britischen Königreich, also vom Vereinigten Königreich besetzt und durch den Vertrag von Nanking zur britischen Kronkolonie erklärt. Im Jahr 1997 erfolgte dann aber die Übergabe der Staatshoheit an die Volksrepublik China. Seitdem war oder ist Hongkong eine chinesische Sonderverwaltungszone unter Beibehaltung einer freien Marktwirtschaft und zugesagter innerer Autonomie. So, aber spätestens seit 2014 ist es wohl so, dass China diese Autonomiezusage zunehmend einschränkt und die Freiheit der Hongkonger Bevölkerung damit ebenfalls. Und das hat dann wiederholt zu diesen Großdemonstrationen geführt, die du gerade schon erwähnt hast, etwa zuletzt 2019, 2020. Und 2025 jetzt wurde die letzte Peking-kritische Partei in Hongkong aufgelöst. Also man wird langsam so peu à peu leider in das chinesische Reich, sage ich jetzt einfach mal, eingegliedert. Ja.
In den Kommunismus. Das, wie du schon gesagt hast, ne, 2014, das muss wahrscheinlich so den Startschuss mehr oder weniger gegeben haben, dass die Leute da angefangen haben aufzustehen. Aber wie gesagt, die Filmemacher, ich weiß auch nicht, wie sehr die eben diese politische Message im Subtext, wie sehr die das oder wie offensichtlich die das da darstellen konnten, sollten. Ja. Ich glaube, die haben auch keinen Bock auf Knast.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Deshalb schätze ich mal, wenn, dann ist das ultra subtil da irgendwo mit einverwurstelt, aber zumindest es wirkt auf mich auf jeden Fall in irgendeiner Weise so, dass das muss doch irgendeine tiefere Bedeutung haben, weil sonst, wie gesagt, die Hauptfigur, One Way, der ist taub, er ist nicht stumm. Er ist stumm, er ist nicht taub. Er ist doch stumm. Ich meine, er kann doch hören, was die anderen sagen. Ne?
Er kann zumindest nicht reden.
Ja, er kann nicht reden. Also das ist irgendwie so, weißt du, was ich meine? Das hat ja sonst gar keine Bewandtnis in dem Film gehabt. Das hat null, es war egal im Endeffekt, ne, wenn das nicht irgendeine tiefere Bedeutung haben sollte.
Weil im Endeffekt wäre es dann einfach so gewesen, dass sie einfach sich sagen wollten, so, ey, ganz ehrlich, wir haben keinen Bock auf diesen Hauptcharakter, der da rumlabern muss, sondern er soll einfach nur reinkommen und ausführen.
Und
der Furiose eben.
Ja. Oh,
der
stimmt, ja.
Außer das, vor Wut schäumende Typ.
Oh ja, hier kann man viele, viele Wortspiele machen eigentlich mit The Furious, The Fast and Furious. ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber mir ist nichts Gutes gekommen, ja.
Ja. Ich meine, wenn du jetzt so ein MMA-Fighter wärst oder ein ehemaliger zumindest und einer käme und würde deine Tochter einkassieren, wärst du auch entrüstet, sag ich mal.
Entrüstet. Also wenn ihr die Chance habt und auf jeden Fall Fans von Martial Arts seid, ich habe auch nochmal, sagt dir der Begriff Heroic Bloodshed was?
Das heldenhafte Blutvergießen. Naja. Also du bist, obwohl er eigentlich moralisch fragwürdig handelt auf seiner Seite, weil er irgendwie im Recht ist nach unserem Ansehen.
Ja, das ist ja so ein Subgenre nochmal, ne? So eine, eben für dieses Martial Arts Hongkong-Kino. Ich hatte irgendwo eine gute Definition davon gefunden, dass es eben, dass das hier so ganz gut drauf passen würde. Wobei das mehr so, ich sag mal so, John-Woo-Filme, da ist mehr so Waffengewalt im Fokus tatsächlich bei Heroic Bloodshed. Ist aber wohl auch in Hongkong entstanden und von der Thematik her passt es schon ganz gut, ja. Also man könnte sagen, ist so ein relativ moderner Vertreter dieses Genres, ja. Könnt ihr euch ja gerne mal noch durchlesen, den Wikipedia-Artikel dazu. Es ist nicht ganz eindeutig, was das bedeutet, ja.
Jo.
Hier in Heroic Bloodshed-Filmen werden sentimentale Geschichten mit opernhafter Gewalt verbunden. So.
Das ist, ja, okay, das
sehe
ich. Und ja.
Klassischerweise eben dann aus Hongkong stammend, ne? Die Produktion. Ja, also, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr die Chance habt, gönnt euch gern den Film.
Ja.
Bringt ein bisschen Zeit mit. Da geht auch 2,5 Stunden fast. Habe ich ja auch noch geschrieben, dass dann.
Furious.
Ja, oder? Nee, wie lange ging er? 2 Stunden.
110 Minuten.
Ach, 110 ja. War es, okay.
Ja.
Ach, dann war es gar nicht so lang.
Aber ich muss dir zustimmen, also der Film hätte an sich, mir hätte so ein 90, maximal 100 Minuten gereicht. Ja.
Ich denke
auch. Sie versuchen ja auch gar nicht eine krasse Story aufzubauen oder so. Es ist einfach nur, sie bauen so dieses Grundgerüst, was du gerade eben so brauchst, damit der Typ genug Motivation und Ansporn hat, um von A nach B zu rennen und da halt den Leuten auf die Fresse zu hauen. Und dann findet der bei Ort B noch irgendwas, was er sagt, ah, ich muss zu Ort C und da findet dann der nächste Kampf statt. So ist das halt.
Wie ein Videospiel.
Wie ein Videospiel ungefähr.
Und einige Bossgegner kommen wieder zurück in anderer Gestalt. Also auch so ein Videospiel-Schema irgendwo. Ja.
Ja.
Jetzt hast du noch was gesehen, auch aus Südost oder aus.
Ich wollte gerade sagen, ja, da können wir gleich in Asien bleiben.
In Asien bleiben, genau. Eine Wiederaufführung. Von einem Film, den ich mir auf jeden Fall auch nochmal gerne angucken will, ja. Nämlich Die letzten Glühwürmchen.
Genau. Von Studio Ghibli, Isao Takahata hat Regie geführt. Der Film basiert zumindest auf der zumindest teilweise autobiografischen Kurzgeschichte Das Grab der Leuchtkäfer. Also so wurde es im Japanischen veröffentlicht. Scheinbar nennt man in Japan Glühwürmchen halt Leuchtkäfer. Von Akiyuki Nosaka. Und es geht da um zwei Kinder, die in der Endphase des Zweiten Weltkriegs halt in Japan leben und immer wieder halt durch Fliegeralarm in irgendwelche Bunker zurückgetrieben werden. Also ich glaube, sie leben wohl in der Stadt Kobe und die ist dann halt ausgebombt worden zum Ende des Zweiten Weltkrieges, weil die Amis halt unbedingt die bedingungslose Kapitulation der Japaner erreichen wollten. Die dann ja auch irgendwann kam nach Hiroshima und Nagasaki. Aber wie gesagt, wir sind nicht direkt an der Front. Ja, wir erleben den Krieg oder das Ende des Krieges durch die Augen dieser beiden Kinder, die schon recht zu Anfang ihre Mutter verlieren bei einem dieser Bombenangriffe und danach dann auf sich selbst gestellt sind. Ich möchte da jetzt auch gar nicht viel spoilern. Ne? Ich meine, klar, der Film ist von 88. Eigentlich sage ich dann immer, sowas ist Fair Game. Aber ich glaube, der Film hittet anders, wenn man noch nicht so richtig weiß, was passiert. Aber natürlich ist es sautraurig, weil du siehst diesen Krieg durch die Augen dieser beiden Kinder. Es sind ein Bruder, 14, und eine Schwester, 4, die beide, also er vielleicht schon, sie auf keinen Fall, sie kann nicht greifen, was da passiert und warum sie immer wieder angegriffen werden, natürlich nicht. Und das Beeindruckende ist, dass sie nicht wie im Hollywood-Kino, weil im Hollywood-Kino müssen Kinder ja immer agieren wie kleine Erwachsene. Aber hier darf sie tatsächlich ein Kind sein. Also sie interessiert sich nicht für den Krieg. Warum denn auch? Sie weiß ja nicht, was das ist. Sie checkt nur, oh mein Gott, es ist wieder alles laut und es kommen wieder irgendwelche Bomben vom Himmel und Mama ist weg und ich habe Hunger. Und dann ist sie auch mal das bockige Kind und ist auch mal am Weinen, weil sie keinen Bock mehr hat und alles nicht versteht und so. Und das ist schon alles sehr, sehr tragisch. Also ich hab selten im Kino so viele Leute schluchzen hören.
Oh
ja. Ja, ja.
Also das ist auch... Das ist auch der Ruf, der dem Film vorauseilt, ist ja, dass der sau traurig sein soll, ne?
Ja.
Muss ich sagen. Das ist, was ich immer mit Die letzten Glühwürmchen in Verbindung bringe, wenn jemand darüber spricht. Ultra trauriger Film und
Ja,
ich weiß nicht. Also jetzt sind zwei Kinder im Fokus. Ich hab immer so ein Bild irgendwie von so einem älteren Ehepaar im Kopf gehabt. Ich weiß nicht warum. Immer wenn ich irgendwie Ausschnitte davon gesehen habe, so ein Rentner-Ehepaar irgendwie, seltsamerweise. Ja, wusste ich gar nicht, dass
also das ist,
Kinder die Hauptfiguren sind.
Es ist so, dass die beiden bei der Tante unterkommen, irgendwann nachdem die Mutter halt weg ist. Und also Rentner sind die jetzt noch nicht, aber sind natürlich schon ein bisschen älter. Ja, ja. Aber an sich, so an sich bleiben erwachsene Identifikationsfiguren für die meiste Zeit wirklich völlig abwesend, weil die eben alle mit Krieg beschäftigt sind, zumindest die Männer, ja, und die Frauen versuchen irgendwie das, was zu Hause übrig geblieben ist, noch so beisammen zu halten. Also da werden ziemlich viele Baustellen aufgemacht. Ihr könnt den Film bei Netflix sehen, der geht nur 89 Minuten.
Ach, das ist bei Netflix, okay.
Ja, ja, genau. Die haben sogar eigens eine neue Synchro anfertigen lassen, 2024
was? Mal.
Jo. Als Netflix noch nicht auf KI bauen wollte,
oh scheinbar. Mein Gott.
Nee, es ist aber so, also der Film ist darüber hinaus halt ein Anime, habe ich schon gesagt, und ein typischer Ghibli-Film. Also ja. Wenn ihr Ghibli-Filme überhaupt nicht ausstehen könnt, dann werdet ihr auch hier ihre Schwierigkeiten haben. Der Film verlässt sich nämlich voll und ganz auf seine Atmosphäre und lässt sich ganz, ganz viel Zeit, alles auszubreiten, und ist sehr, sehr unaufgeregt dargestellt. Das ist so das, was ich den Ghibli-Filmen oft mal vorwerfe, weil ich bin zwar ein großer Fan von Slow Pace, aber dann habe ich es doch lieber mit echten Menschen.
Ja.
Und deswegen konnte ich mich mit dem Ghibli-Stil irgendwie noch nie so richtig krass anfreunden, aber das ist auf jeden Fall ein Film, den ihr mal gesehen haben solltet, einfach um es mal getan zu haben. Ja.
Ich habe noch nie einen Ghibli-Film gesehen und ich glaube, mit dem werde ich auf jeden Fall anfangen. Ja,
jetzt, wo du ach, sagst, krass, du hast
noch nie einen Ghibli-Film gesehen. Nee,
noch nie. Wow, nicht mal so Chihiros Reise ins Zauberland.
Nope.
Krass, wow. Ja gut, dann kann ich das auf jeden Fall mal ans Herz legen und allen anderen auch. Netflix, Hashtag unbezahlte Werbung, Hashtag Netflix, wir schicken euch eine Rechnung.
Die haben ja glaube ich, eine Ghibli- oder Ghibli-Rubrik sogar bei Netflix, ne?
Die haben einige von Ghibli im Programm, ja.
Vor ein paar Jahren. Es kann auch sein, dass wir das hier im Podcast sogar schon mal erwähnt haben, dass das dann neu war, so mehr oder weniger, dass Ghibli gerade irgendwie 12 Filme oder so bei Netflix mal gedroppt hat und gesagt hat, wir haben jetzt hier einen kleinen Teil der Ghibli oder einen Teil der Ghibli-Bibliothek am Start.
Ja, ja.
Das war dann wohl neu.
Ja.
Premiere, genau.
Ja. Ja, ansonsten, das hat meine Schwester ja schon vor ein paar Wochen hier euch erzählt, findet ihr aber so einiges an Anime beim Streaming-Anbieter Crunchyroll.
Ja.
So. Das ist auch interessant, als am Anfang die Studios eingeblendet wurden, die an diesem Film mitgewirkt haben, kamen natürlich Studio Ghibli, aber auch Crunchyroll. Also ich weiß nicht, ob die dann da bald irgendwie dann Exklusivrechte auf diesen Film haben, was das Streaming angeht. Sobald der Vertrag mit Netflix dann wieder ausgelaufen ist.
Crunchyroll war eingeblendet.
Ja. Also ich weiß nicht, ob die, vielleicht haben die mit diese Restaurierung mitfinanziert oder so. Ich glaube, der Film war nämlich irgendwie so ein bisschen auf 4K hochgescaled oder so.
Ja, und sag mal, habe ich es jetzt eben richtig verstanden? Das ist gar nicht so eine Verarbeitung des Hiroshima-Traumas, also des Nukleartraumas der Japaner, sondern eher des Zweiten Weltkriegs, ne? Der Angriffe.
Ja. Also ich, boah, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich könnte jetzt so einen Satz droppen, dann weiß man sofort, in welche Richtung das geht, aber...
Was? Entschuldigung.
Ich könnte jetzt einen so einen Satz droppen, dann wüsste man sofort, in welche Richtung das geht, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt...
Zu spoilerisch?
Ja, vielleicht. Ja.
Ah, krass, okay. Lass vielleicht mal...
Also es geht, wie gesagt, es geht gar nicht so um die Wirrungen des Krieges oder warum da Krieg herrscht, hat gar nichts. Wir sehen das alles nur aus den Augen dieser Kinder und wie die dann wie sind Waisenkinder in Japan, wie sind die in dieser Situation konfrontiert worden?
Krass, ey. Das klingt nach sehr harten Tobak auf jeden Fall, ja.
Ja, ist auf jeden Fall, ja.
Junge. Also ich meine, es gibt unzählige von diesen Sprichwörtern, ne, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit und so, ne? Aber die größten Opfer sind halt immer irgendwie Zivilbevölkerung und am allermeisten dann auch noch Kinder, weißt du so, ne? Weil sobald die Eltern irgendwie weg sind, ne, wie auch immer, ob sie jetzt direkt zu Beginn von irgendwelchen Angriffen sterben oder eingezogen werden oder irgendwie Kinder bleiben immer hilflos irgendwie zurück, ne? Und das ist schon extrem emotionalisierende Ausgangslage, denke ich mir mal so, ne? Vor allem bei so einem.
Auf jeden Fall.
Also, das, ja. Ja. ich möchte mal nur an, wie heißt der Film nochmal? Es gibt doch diesen sowjetischen Kriegsfilm auch aus den Augen.
Komm und seh.
Ja, come and see, genau. Den muss ich mir auch nochmal angucken, den habe ich noch nie gesehen. Der soll auch extrem hart sein.
Ich kenne halt nur diese eine Szene.
Ja, auch die Performance. Ich weiß gar nicht, ist es ein Junge oder ein Mädchen?
Es ist ein Junge. Es ist
ein Junge, ne? Diese Kinderdarsteller. Ja. Also heftige Performance allein schon vom Kind. Das.
Ja.
Ja.
Alexei Kravchenko.
Ja. Das ist der Darsteller?
Ja.
Ja. Okay, ja. Naja. Muss ich mir beide auf jeden Fall mal reinziehen. Oder, ja. auf würdevolle Weise angucken. Hast du noch was zu Glühwürmchen?
Nee.
Dann lass uns doch geschwind weitergehen. Der Blockbuster-Sommer, der hält auf jeden Fall einiges bereit. Jetzt haben wir es im Intro schon angekündigt. Ja, zwei Filme, auf die wir schon sehr gewartet haben. Bei mir war es eher Obsession, bei dir war es, glaube ich, Backrooms, der dich so ein bisschen mehr gecatcht hat, ne? Kann das sein? Thema ja, A24.
Aber definitiv im Nachhinein ist Obsession der bessere
Film. Okay.
Ohne jeden Zweifel.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich... Ach so, genau, du hast ein bisschen... Backrooms hast du für mich ein bisschen interessant gemacht, auch erst als wir hier drüber gesprochen haben, muss ich sagen. Also ich wusste nicht, dass das so ein Thema werden könnte, dass das so ein Thema ist. Auch wenn ich diese ganze Backroom-Ästhetik durch Creepypasta oder auch, also ich wusste auch nicht, dass das ein Videospiel ist, muss ich sagen. Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen ein Internetphänomen mit den Backrooms. Aber dass das schon so in der Popkultur verankert ist, in der Internetkultur durch das Videospiel, das hat mir auch gestern erst Lukas erzählt. Wusstest du das, dass das Videospiel so beliebt ist?
Nee, das ist ganz witzig, weil ich habe irgendwie andauernd von Leuten dann online Kommentare gelesen, so, boah, der Film ist ja genauso geil wie das Videospiel. Ja. Und ich dachte so, die haben die alle nicht gecheckt, dass diese Videos von Kane Parsons, dass das kein Let's Play ist, so, dass der es einfach selber animiert hat? Aber es gab wohl auch ein Videospiel, ja, das habe ich dann dadurch erst erfahren. Ja. Also so deep war ich da auch gar nicht drin in der Lore.
Und Kane Parsons hat danach oder vor dem Spiel, ich weiß jetzt nicht, was
nee, davor.
Davor schon, hat er so animierte Kurzfilme gemacht, ne? Okay.
Genau. Ja, die ist angefangen mit diesem einen Bild bei 4chan, dann kamen seine Videos und dann kam das Videospiel, das, glaube ich, auch so ein bisschen sich an seine Ästhetik anlehnt.
Ah, okay. Aber wo das ursprünglich herkam, das muss ja irgendwie ein Kommentar in irgendeinem Forum gewesen sein, ne? Wo die Backrooms irgendwie beschrieben werden oder so.
Es ging um Liminal Spaces und da wurde halt dieses eine Foto von so einem Möbelgeschäft irgendwo in Wisconsin gepostet und hat darunter einer unter dieses Bild so eine Beschreibung geschrieben und das war so der Kickoff so ein bisschen für diese Backrooms-Lore.
Und jetzt so aus mit der A24-Brille, was sagst du?
Also zunächst mal finde ich saugeil, dass sie ihm das Projekt anvertraut haben als Regisseur, obwohl er ja gerade erst 21 jetzt ist mittlerweile. Und dass er auch durchgezogen hat. Ich finde das Production Design ultra geil, also die Sets sind der Wahnsinn, so, das sieht alles mega geil aus. Und der Cast, da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen, ne, ganz ehrlich. Also Chiwetel Ejiofor und Renate Reinzwe hauen schon hart rein. Ich kann es aber nicht genau beschreiben irgendwie. Also ich habe das nochmal nachgeschaut. Er hat das Drehbuch auf keinen Fall alleine geschrieben. Da hat ihm schon irgendwie jemand anders bei geholfen. Und ich weiß nicht, ob das so gut für den Film war, weil... Also beziehungsweise er hat das Drehbuch überhaupt nicht geschrieben, sehe ich gerade. Er war wirklich nur der Regisseur, also Kane Parsons.
Ja, hier steht ja based on the series by.
Ja, ja.
Und er war der Autor einer Fernsehserie von 22 bis 25. Ist es das, was du meinst, dass er diese animierten, ist es die Serie?
Ja, ja, also eine Webserie.
Eine Webserie, ja.
Das sieht so aus. Hat Kane Parsons auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Naja, jedenfalls, er hat das Drehbuch nicht geschrieben und da saßen dann irgendwelche Leute dran, die sich dachten so, oh ja, krass, okay, aber nur die Backrooms reichen ja nicht, da müssen wir jetzt noch irgendwas anderes mit reinschmeißen. Ey, und dann wird da halt dieses ganze Trauma-Dumping mit reingepackt, sowohl von Chivitel Ejiofor als auch Renate Reinze und boah, das ging mir irgendwie ein bisschen auf den Sack, leider.
Ja, das ist so ein bisschen, so Backstory-Horrorfilm, Plotpoint 1x1 irgendwie so ein bisschen auch.
Ja,
ne?
Ja, ganz genau.
Dass die Leute so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Trauma-Dumping, ja, so Trauma-Verarbeitung. Ich fand, das hat sich aber relativ homogen in die Funktion der Backrooms mit eingewoben. Weil, also, soweit ich weiß, in dem Videospiel spielt man ja einen von diesen, sieht man ja hier im Trailer auch von der Serie, einen von diesen, in dem gelben Anzug, in diesem Strahlenschutzanzug, spielst du einen von diesen Backroom-Mitarbeitern, die da anscheinend durch die Gegend streifen, ja. Und was ich mich halt jetzt im Nachhinein gefragt habe, das konnte mir Lukas auch nicht direkt beantworten, ob das in irgendeiner Form jetzt so ein bisschen gedreht wird, ob da so eine gewisse Entmystifizierung stattgefunden hat oder durch den Film was an Lore dazu gewonnen wird, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir bringen da jetzt nochmal eine andere Ebene an Hauptfiguren rein. Weil, also, wie gesagt, in dem Spiel bist du ja, siehst du es ja aus der Perspektive von einem dieser Mitarbeiter, die im Strahlenschutzanzug durch die Gegend, durch die Backrooms ziehen und die spielen ja im Film auch eine kleine Rolle, sag ich mal, ne? Zum Teil hat man aber auch beim Backrooms-Film jetzt auch das Gefühl gehabt, würde ich sagen, es ging so ein bisschen in die Richtung, okay, wird das jetzt. Also, so wie die Plotpoints aufgebaut waren, gefiel mir das ganz gut, dass sich so, dass es auch so einen Switch gibt. Man denkt erst, die erste Hälfte des Films, okay, das ist die Hauptfigur und dann ändert sich das ja. Und dann könnte man auch meinen, okay, das wird jetzt zu einem Slasher-Film. Oder ist man hat so ein bisschen die Slasher-Idee, okay, lauert da irgendwie ein Monster, was jetzt gleich revealed wird irgendwann, ne? Und gegen Ende hin ist es ja auch ein bisschen so. Aber ich hätte mir das gerne ein bisschen grauenhafter gewünscht. Das alles. Also ja. Und die ganze Konklusion des Ganzen, ne? Also, also zum einen, der Film hat einen Prolog. Ich weiß nicht, ob es den gebraucht hätte. Diese kleine Vorabszene, Wackelkamera-Sequenz, nenne ich die mal.
Ja.
Und auch beim Ende hätte ich, glaube ich, an einer bestimmten Stelle schon einen Cut gemacht. Dann hätte mir das gereicht. Dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen. Hätte es zwar mit einem größeren Fragezeichen geendet, aber es hätte vielleicht auch schon gereicht, ja.
Jetzt habe ich. Ja, also das ist auch so ein Ding, ne? Also. In der Webserie von Kane Parsons sind die Backrooms weitaus greifbarer, weil da sehr viel mehr über diese Firma erzählt wird, die diese Backrooms, ich sag mal, geöffnet hat oder erschaffen hat. Async heißt die. Das Logo wird auch bei A24 in dem Film ganz am Anfang mal eingeblendet. Async.
Ach stimmt, ja.
Ja.
Das ist
die Firma.
MRTs geforscht haben, ne?
Ja. Genau, die steckt dahinter in der Webserie. Und irgendwie dadurch, dass die in dem Film aber gar keine so krass prominente Rolle bekommen, bleibt das so ein ganz großes Mysterium, was diese Backrooms da überhaupt sind und was das alles soll und so. Das fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Also entweder erzähl mir so alles oder gar nichts, aber nicht so ein bisschen was die Hälfte mäßig. Das fand ich alles. Und ja, also das Ende von Renate Reinze, da dachte ich auch so, okay, alles klar, verstehe. Oder auch nicht. Naja,
gut. Jetzt habe ich es wieder. Ja. Ich verstehe. Eine Kopie, die Kopie von Renate Reinze. Ja, dieses letzte Bild.
Ja, war es eine Kopie oder war sie
es? Ja, das ist halt, warte, Lukas hatte, der hatte gestern einen guten Take dazu auf jeden Fall. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen. Schöne Grüße gehen raus. Ja, er hatte auf jeden Fall, hat er es ganz gut beschrieben, muss ich sagen. Ich weiß gerade leider nicht mehr. Ja, wie gesagt, das hätte ich, glaube ich, gar nicht mehr alles gemacht. Ich fand, für mich wirkte das so, wie es mit, du hast eben den Namen des Hauptdarstellers, der ist bei dir gerade so nice runtergegangen. Chiwetel Ejiofor. Also der hat erstmal sehr gut gespielt, muss ich sagen. So kannte ich ihn noch nicht. Er war sichtlich,
einfach am Boden irgendwie.
Ja, betroffen auf jeden Fall. Also klar, der ist ein bisschen am Trinken auch und so, ne? Aber ich kenne ihn dann tatsächlich schon in Rollen, wo er ein bisschen mehr Futter hat, ne? Und hier gefiel er mir auf jeden Fall sehr gut von seinem Spiel. Was er an Verbindung zum Backroom hat oder zu den Backrooms, das war für mich schon sehr rund. Jetzt habe ich lange drum herum geredet, aber es war für mich sehr rund, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ja.
Ja. Ich meine, das ist jetzt auch schlussendlich so das Problem. Ne? Ich meine, wir wollen jetzt den Film beide nicht völlig kaputt spoilern, aber so, du kannst über den Film jetzt nicht mehr reden, ohne konkreter zu werden.
Ja.
Ne? Ich meine, was ich noch sagen kann, es war so mein Eindruck, also ich hatte so ein ganz ambivalentes Gefühl, während ich den Film schaute, weil auf der einen Seite war ich überrascht davon, wie schnell ich mich dann irgendwie doch an den Backrooms satt gesehen hatte, aber auf der anderen Seite hat mir auch gar nicht genug in den Backrooms stattgefunden. Das ist ganz komisch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Weil ich fand die Sets, die sie da gebaut haben, ultra geil.
Ja, eigentlich. Ich fand's auch, also ohne jetzt da das Spiel zu kennen oder so, ne, ich denke mal, auch dadurch, dass dann ein Teil davon wird ja auch durch diese DV-Kamera erzählt, ne? In dem Moment, wo sie das eben mit drei Personen betreten. Und das war, natürlich sehe ich das auch ein bisschen als Hommage an Blair Witch Project, ne? Oder an Found Footage, an das Found Footage-Kino-Genre.
Klar.
Allgemein, aber das mochte ich sehr gerne. Das gefiel mir auch sehr gut. Aber es war, ich habe mich nie so richtig gegruselt. Also es war so der Ansatz davon da, mich gruseln zu können, auch durch die Sets und so und durch die das ganze mysteriöse, labyrinthartige. Man denkt ja permanent so, oh mein Gott, ey, geh nicht zu tief rein, ne? Also geh nicht noch weiter. Ich würde jetzt nicht weitergehen. Also, keine Ahnung, ich wäre im Leben da nicht reingegangen, ne? Ich weiß nicht, wie groß die Neugierde da schon sein kann, ne? Aber nachts irgendwie so einen Geheimraum zu entdecken und dann, nee. Also ich glaube, ich wäre da nicht reingegangen, aber...
Na gut, das ist natürlich das Interessante. Ja. Also du jetzt zum Beispiel, du hast eine Familie, du hast Kids und so, du hast einfach was, wofür es sich zu leben lohnt, jetzt mal ganz hart formuliert. Aber der Typ, der wurde halt von seiner Frau verlassen, aus seinem Haus rausgekickt und pennt neben einer Flasche Whisky im Bett in seinem eigenen Möbelgeschäft. Ja. So, was hat der zu verlieren? So wird es ja die ganze Zeit so dargestellt. Ja.
Dann passt es auch ein bisschen dazu, etwas später im Film gehen sie ja zu dritt rein, geht er mit zwei Mitarbeitern, ne? Und die eine ist ja auch sehr verängstigt dann tatsächlich und hat noch mit die größte Sorge und denkt sich so, warum geht ihr einfach so straight da durch, ne? Also, stimmt, das passt tatsächlich, ja. Also da haben
eine Frage habe ich
noch,
eine an dich. Da müssen wir jetzt auch gar nicht konkret werden, um was es darum geht, aber es gibt ja eine Entität, so ein Bad Guy, sag ich einfach mal.
Ja.
Wie fandest du den?
Überflüssig.
Krass.
Also
überflüssig
sogar. Ja, ich glaube, der Film wäre auch ganz gut ohne ausgekommen erstmal, ne? Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir hier ein Sequel sehen werden, in welcher Form auch immer. Ist das, ja. ob es jetzt ein Prequel wird oder ein echtes Sequel oder irgendwie eine Art Fortsetzung, in welcher Art und Weise auch immer, ne? Also ob es Backrooms dann vielleicht andernorts, das nicht irgendwie an dieses Möbelgeschäft angeschlossen ist oder so, aber wobei sie jetzt durch so wie sie es jetzt erzählt haben, glaube ich es eher weniger, dass sie doch schon eher daran weiter forschen wollen, aber hätte man noch aussparen können und sich vielleicht tatsächlich für einen zweiten Teil oder einen dritten Teil, aber dann läufst du halt wieder Gefahr zu sagen, okay, das wird alles zu sehr entmystifiziert, aber wie du schon gesagt hast, ne, Hollywood-Autor kriegt hier irgendwie ein Exposé vorgelegt und er schreibt das so rein, wie er das für richtig hält, ne? Und schmückt die Figuren aus, als würde er die Vorlage gar nicht kennen, ne? Oder würde sich gar nicht auf das Videospiel beziehen. Ja. Das war dann die Aufgabe der Regie, da so ein bisschen Fanservice zu leisten und zu sagen, guck mal, wir haben hier ein bisschen Videospielästhetik drin, wir haben hier ein bisschen POV drin, so dass die Leute, die das irgendwie aus von woanders her kennen, ein bisschen abgeholt werden und Identifikation haben dadurch, ne?
Ja, vielleicht ist genau das Problem, also ich meine, wir reden ja hauptsächlich nicht von dem Videospiel, sondern von der Web-Videoserie von Kane Parsons, ne? Da ist das kein Mysterium, da wird dir ganz viel erklärt, so wie bei Stranger Things ungefähr.
Ah, okay.
Die Eeriness kommt ja nicht von dem Mysterium her, sondern einfach von diesem Unbehagen, das du in diesen Räumen verspürst, weil das so menschenleere, endlos scheinende Räume sind, die dir einfach so ein komisches, eerie Gefühl verleihen. Das ist ja die Definition eines Liminal Space.
Mhm.
Das ist ja kein Ort, an dem du dich aufhältst, sondern einfach nur so ein Ding, wo du von A nach B, um von A nach B zu kommen, so ein Flughafen oder ein Bahnhof oder so. Und wenn das dann leer ist, dann soll das wohl dieses spooky Gefühl in uns auslösen. Und darauf hätte der Film, also darauf verlässt sich die Web-Videoserie, plus dass sie dann halt noch diese Lore um diese Firma dazu dichtet.
Ja, und halt diese, es hat halt diese tief psychologische, therapeutische Wirkung irgendwo auch, ne? Diese, wie du schon, diese Traumaverarbeitung halt auch irgendwo, ne? Das, was du ja schon gesagt hast. Also das macht den Film ja auch zu einem Anti-Feel-Good-Film, würde ich sagen. Also ist jetzt kein, das habe ich auch gestern zu Lukas gesagt, ist jetzt nicht der Film, anders als Obsession zum Beispiel. Den Obsession kann ich mir locker zu Hause nochmal, wenn ich alleine bin, auch mal angucken. Das würde ich mit Backrooms nicht machen. Nicht, weil er so gruselig ist, sondern weil er zu sehr einen zu sehr auf Gedanken bringt, ne? Auf Ideen bringt irgendwie so, vielleicht die eigene Psyche zu hinterfragen oder eigene Traumata zu hinterfragen, sag ich mal, weißt du? Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Effekt, den so ein Backrooms erzeugen kann.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich finde es halt am Ende so ein bisschen, was heißt schade, aber ja, schade, dass der Film sich halt, wie gesagt, auf irgendwelche Mysterien jetzt verlassen musste und irgendwelche Monster aus dem Unterbewusstsein und so. Mhm. Du hast gerade schon zum Beispiel Blair Witch angesprochen. Ja. Der Film verlässt sich nur auf seine Atmosphäre, so, weil da. Also natürlich gibt es da auch etwas Mystisches und eine Entität und so, aber die sehen wir kein einziges Mal. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest, mit dass du diese Figur, die da eingeführt wird, überflüssig fandest. Weil ich hätte es zum Beispiel viel spannender gefunden, wenn er da runtergegangen wäre und einfach, wenn sie es so inszeniert hätten, dass er einfach den Verstand verloren hätte. So, vielleicht gehe mal so ein bisschen Richtung Shining, aber dafür brauche ich jetzt echt kein tatsächliches Monster, das ihm hinterher rennt oder zumindest nicht in der Form, in der wir es da gesehen haben.
Das braucht Shining ja auch nicht.
Nee, eben, das braucht Shining auch nicht. Ich meine, in der Webvideoserie gab es ja so Viecher, die dir folgen. Mhm. Die sahen so ein bisschen mechanisch aus, roboterartig. Hätten sie von mir aus gerne auch so übernehmen können. Warum sie es jetzt nicht gemacht haben, I don't know. Weiß Kane Parsons wahrscheinlich selber nicht. Er durfte ja nicht mitmachen am Drehbuch. Aber ja, wie gesagt, ich war deswegen, also Kati war total head over heels mit diesem Film, die hat irgendwie 5 Sterne und ein Herz gegeben bei Letterboxd, das habe ich jetzt nicht gemacht, für mich war es halt ein Average-Film, leider, ich habe mir da irgendwie mehr drunter erhofft. Ja.
Und als A24-Lover, also als A24-Film?
Vielleicht ist gerade das Problem, dass diese Drehbuchautoren so auf Biegen und Brechen versucht haben, diese A24-Maske über diese Lore zu stülpen. Mhm. Weil du hast, A24 sind ja meistens wirklich Original IPs, das war jetzt hier nicht mehr der Fall. Und wenn du dann versuchst, diese A24-iness, die du sonst immer hast, so da drauf zu pressen, das hätten sie nicht tun brauchen sollen. Mhm. Also ich hätte diese ganze Geschichte mit alles, was passiert, nachdem Renate Reinz, so Spoiler-Alarm, auch in die Backrooms reingeht, hätte ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht. So, das hätten sie gerne anders schreiben dürfen.
Das war mir aber auch sehr, also es war mir klar, dass sie jetzt es passiert so einen Cut im Film, ne? Es kommt zu einem Cut sozusagen und ab dem Zeitpunkt ist dann sie so ein bisschen im Fokus. Das war mir schon klar, dass das so kommt. Als dieser Cut kam, dachte ich so, alles klar, jetzt weiß ich schon, wie es weitergeht. Dass sie auf die Suche geht und so.
Chivitelle ist ja dann plötzlich auch einfach weg.
Spoiler. Ja.
So, und dann ist es nur noch sie, genau. Ja, also wie gesagt, Leute, ne, der Film wird nicht auf meine A24-Flop-Liste kommen. Natürlich gibt es die auch. Er wird aber auch nicht auf meine A24-Finest-Liste kommen. Die gibt es nämlich auch. Der ist einfach so ein mediocre A24-Film. Mhm. So solides Mittelfeld. Ja. So mehr kann ich da ehrlicherweise nicht drüber gehen. Leider. Ich glaube, da hätte sehr viel mehr Potenzial drin gesteckt. Zumal, wie gesagt, ich appreciate es, dass sie diese geilen Sets gebaut haben und so.
Voll.
Ja.
Es sieht schon.
Die sind ja übrigens, die sollen ja wirklich so groß gewesen sein. Also die Rede ist im Internet von fast 3000 Quadratmeter Sets. Da musst du überlegen, das sind 50 mal 60 Meter. Ach, krass. Da sollen sich wohl teilweise Crewmitglieder sollen sich da teilweise verlaufen haben, ey. Weil es sieht ja alles wirklich gleich aus, ey. Das
witzig.
Ja.
Wahrscheinlich nur eine urbane Legende, ja.
Ich meine, ey, stell dir mal vor, du hast so ein halbes Fußballfeld und baust da irgendwie so komische Räume auf, die alle gleich aussehen. Wenn du da nicht so ein Seil dabei hast oder Brotkrumen streust, dann woran sollst du dich orientieren? Ne? An der Tapete?
Ja, gut, als Setbauer hast du da so deine eigenen kleinen.
Ja, die, aber wenn sich irgend so ein Tonatze da oder so. So, hallo, wo seid ihr alle? So, falls dir nichts mehr krass auf der Leber brennt bezüglich Backrooms, würde ich mal zu dem Film kommen, den wir beide, glaube ich, besser fanden, oder ich
zumindest. Ja, das ist auch eigentlich kein Vergleich, ey.
Nee, also ich würde tatsächlich sagen, so, also Backrooms, der Film ist jetzt vielleicht gerade mal so eine Zeiterscheinung, aber Obsession hat wirklich meiner Meinung nach das Zeug dazu, zu einem Klassiker zu werden. Weißt du, so wie wir jetzt noch über Hereditary sprechen, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute in 10 Jahren auch noch sagen, boah, Obsession.
Ne? Es ist aber auch so ein Ding mit den Debütfilmen immer, ne? Also Regisseure und ihre Debütfilme sind immer so ein bisschen anders als die späteren Werke, ne? Muss man auch dazu sagen. Da ist auch so eine gewisse Leichtigkeit immer mit drin, so ein gewisses Etwas. Jetzt haben wir hier diesen Curry Barker, der ja schon so ein Name ist, auch in der Kurzfilm-Bubble, dann glaube ich eher durch Comedy bekannt geworden, ne? Oder durch Comedy-lastigere Kurzfilme. Mir war es vorher alles kein Name, kein Begriff, auch Kane Parsons nicht. Ich glaube, die größte Überschneidung ist halt die, dass diese beiden Filme Debütfilme sind fürs Kino und in etwa zur gleichen Zeit rauskamen. Deshalb wird da viel verglichen.
Ja.
Ich sehe ja zum Beispiel Obsession. Und
beide nicht viel gekostet. Beide
nicht viel gekostet, genau.
Ja, ja.
Obsession sogar noch unter 1 Million mit 750.000. Und ich finde ja zum Beispiel Obsession auch, das ist ja auch gar kein Horrorfilm für mich.
Es ist halt so elevated, ne?
Ja, ich sehe es eher
psychologisch elevated.
Ja, ja, ich habe es, glaube ich, eher so tatsächlich auch ein bisschen als Mystery Mystery abgetan. Dark Romance, das könnte vielleicht noch gut passen. Ja, Psycho-Thriller, so irgendwie, aber wirklich wenig. Dass ich so, also da hat Backrooms ein bisschen mehr Grusel so in sich gehabt, weißt du? Ich muss sagen, die Szenen, die einen vielleicht so ein bisschen erschrocken haben bei Obsession, und wir gehen jetzt auch vielleicht auch direkt rein, Ich muss sagen, nachdem, also die Grundprämisse ist, glaube ich, den meisten Leuten bekannt. Mir war es jetzt, glaube ich, nicht so ganz klar. Oder ich habe es kurz vorher irgendwie nochmal gesehen, gehört. Ich habe jetzt auch zum Glück keinen Trailer gesehen oder wenig Ausschnitte nur. Ich habe die erste Szene auch gar nicht so richtig gecheckt, muss ich sagen, was er da macht für ein Schauspiel, für ein Rollenspiel. Das habe ich irgendwie, das hat mich erstmal ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Aber die Grundstory ist ja die, der hier die Hauptfigur, gespielt von Michael Johnston, Bear. Der ist halt verknallt in seine Arbeitskollegin und dann soll er irgendwie ein Geschenk besorgen in einem Souvenirshop, irgendwie in einem ja, in so einem 1-Euro-Laden, sag ich mal, ne?
Er möchte ihr einen neuen Kristall
besorgen. Ach so, genau, er wollte ihr einen Kristall besorgen. Ja. Und weil sie ihren verloren hat oder ist kaputt gegangen oder keine Ahnung was.
Ja.
Und dann findet er halt diese, und da hatte ich dich ja vorhin gefragt, ne, dieses verdammt, jetzt
habe
ich...
Wish Willow,
ja, weil ich habe den Tab jetzt gerade geschlossen. One Wish Willow hieß es, glaube ich, ne? So ein kleines Holzstück.
Ja, ja.
Du wünschst dir was, zerbrichst das Ding und dann geht der Wunsch in Erfüllung, mehr oder weniger, ne?
Genau.
So, und hier ist es halt so, er wünscht sich dann tatsächlich, dass sie ihn mehr als alles andere auf der Welt liebt. Und der Moment, in dem er das dann macht und das, was dann direkt danach passiert, die Szene, ne? Ich will jetzt nicht sagen, was... tatsächlich ist diese Szene auf dem obwohl, es ist halt auf dem Poster drauf, ne? Das ist halt, das Poster ist diese Szene. Da musste ich schon sehr lachen, fand ich schon sehr, sehr geil, wie das inszeniert war. Fand ich richtig, richtig gut. Ich kann mir vorstellen, dass im Kino auch ein paar Leute mehr dann so sich erschrocken haben oder erschrocken waren, aber ich fand das richtig geil. Also ich wirklich so von der inszenatorischen Kraft sehr simpel, aber sehr effektiv,
Total, ja.
Dieser Schatten.
Ich finde es, also das ist mir tatsächlich, ich achte nicht oft auf sowas, aber bei dem Film ist es so offensichtlich, wie krass sie da mit der Lichtsetzung gearbeitet haben.
Ja, ne? Besonders also was sie angeht,
oft,
ne?
Ja, wie oft ihr Gesicht einfach komplett im Dunkeln bleibt. Und da ist mir schon das ein oder andere Mal der Arsch auf Grundeis gegangen, muss ich sagen.
Hast du hier gesehen, du hast ja meine Notizen hier gesehen, ne? Der Film spielt sehr gut mit dem Kuleshov-Effekt, hatte ich jetzt auch gesagt, ne? Dass du oftmals den Gegenschuss von irgendwelchen Leuten hast, also auch von Bear oder anderen Personen, und dann erst offenbart sich das, was sie sehen. Und ich fand das auch immer sehr, sehr effektiv ausgespielt. Also es ist nicht so häufig, es ist auch wahrscheinlich ein sehr, sehr subtil eingesetzt, sehr, aber sehr gelungen, muss ich sagen. Und das ist auch so dieses, sie spielen ja so eine Art Flaschendrehen, ne, mit diesen Holzklötzen später im Film. Das ist auch die beste Szene für mich gewesen, muss ich sagen. Echt? Ja, ich fand die auch sehr großartig, dieses Küsse die Person zu deiner Linken. Also ihre Reaktion, schauspielerisch, dieser Gesichtsausdruck.
Ja, sie macht es richtig
das,
stark.
Also...
Ihre Performance ist...
Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Oscar-würdig sein wird. Ich könnte es mir vorstellen. Ich würde mich freuen.
Also ich sag mal so, ich würde eher ihr den Oscar gegeben haben als wie hieß sie nochmal? Hier... Anora.
Ah ja.
Mickey Madison.
Ja.
Mickey Madison.
Ja.
Aber gut, darüber lässt sie sich sicherlich streiten.
Ja, das ist, ja, da kann man sich halt drüber streiten. Das ist auch wieder so eine Budgetsache, ne? Ist auch so eine Budgetsache und so eine Sache dessen, wie sehr das Studio, wobei hier, ne, also ist Jason Blum Produktion, Blumhouse Productions, ne, da habe ich auch nicht schlecht geguckt, als ich das in den Opening Credits gelesen habe.
Jo.
Das hat mich echt, in den Credits selbst, da war ich echt überrascht, muss ich sagen. Hat Blumhouse auf jeden Fall ein sehr gutes Händchen bewiesen.
Ja.
Sie wollten zwar nicht viel Geld geben, aber ey, vielleicht avanciert das jetzt so ein bisschen zum neuen A24, ne?
Ja, schauen wir mal.
Das hört er nicht gerne.
Ja gut, also selbst N24 hat sich ja unlängst ein Nest ins eigene Ei gelegt. Ein Ei ins eigene Nest gelegt. So.
Warum? Womit?
Ach, sie haben doch diesen scheiß KI-Deal mit Google abgeschlossen. Oh. Und das fanden die Fans überhaupt nicht gut. Nee,
das höre ich zum ersten Mal.
Ach so, ja, dann musst du mal einen Artikel drüber
machen. Ja, mach ich.
Ja.
Ja, ach so, du wolltest meine Anekdote noch hören, ne? Zur Obsession. Ja,
stimmt.
Also der Saal war ziemlich voll. Ich hatte ja jetzt einen kleinen Kinomarathon und der Saal war relativ leer jedes Mal. Ich war zu verschiedenen Uhrzeiten, ich habe The Furious geguckt, ich habe Obsession geguckt, ich habe Backrooms geguckt, wobei Backrooms war auch ziemlich voll. Um 20 Uhr, allerdings in einer anderen Stadt. Ich war hier in einer Nachbarstadt. Und Disclosure Day, da saßen mit mir zusammen, glaube ich, 6 Rentner noch im Saal. Und der eine hat auch die ganze Zeit irgendwas hinter mir kommentiert. Ganz schön nervig.
Hass.
Und der Saal bei Obsession war glücklicherweise, der war voll oder logischerweise, irgendwo muss ja das krasse Einspielergebnis herkommen. Ich habe dann halt auf die Schnelle mir mein Ticket gebucht und ich wollte nicht ganz vorne sitzen, deshalb habe ich so ganz links am Rand in der ersten Reihe oben habe ich mir einen geholt. Komm in den Saal rein, okay, schon relativ voll. Denkst so, hä, wo ist denn mein Platz? Ich habe Platz 15. Hier endet es aber bei 14, alles klar. Die Leute, die dann da saßen, haben das schon so mitbekommen, sagen so, ja, wir können auch eins reinrücken oder so. Vielleicht ist das ein Fehler. So, ja, gut, dann, nö, müsst ihr nicht. Ist ja noch was frei, ne? So, ich mich da hingesetzt. Kommen zwei Leute rein, Pärchen irgendwie so, ja, oh, du sitzt glaube ich hier auf unserem Platz, so, ja, oh, ja, stimmt, ich habe ja auch Platz 15, aber Platz 15, ich gucke so nach links, ist kein Sitz da, ne, und dann sagt die Frau, die dann schon da saß, sagt so, ja, wir können ja noch eins reinrücken, okay, 6 Leute, 7 Leute stehen auf, rücken alle rein, so, ich denke mir so, okay, cool, ich kann hier sitzen bleiben und habe dann so gehofft, dass keiner mehr kommt. Und natürlich kamen dann doch nochmal 2 Leute, die dann irgendwo in der Mitte saßen. Das heißt, diese 6, 7 Leute mussten dann doch wieder aufstehen. Und ich dachte mir so, okay, what the fuck, warum, wie kam es jetzt? Also offensichtlich habe ich den Rollstuhlplatz gebucht, ne? Und wie kann das sein, ne? Das war so eher meine Frage. Ich bin dann halt nochmal schnell raus und sag so, hier, wie kann das sein, dass ich den Rollstuhlplatz gebucht habe, ne? Und sie meinte dann, glaube ich, auch so, es ist irgendwie vom System her, kann das schon passieren, dass das da irgendwie auch wie ein normaler Platz angezeigt wurde. Ja, End vom Lied, ich saß dann doch ganz vorne in der Reihe irgendwo und ja, aber das war schon eigentlich die Story, ne? Muss aber sagen, super nett die Leute alle, ne? Also da war keine Aggression zu spüren oder kein wie nervig oder so, ne? Weil oftmals, wenn dann irgendwie schon der Trailer läuft oder die Trailer laufen, Werbung, sind die Leute ja schon so ein bisschen sehr fokussiert auf Kino und gucken und Popcorn und ja. Aber trotzdem hatte ich ein sehr gutes Erlebnis, ey. Und
sehr gut.
Ja.
Also von mir aber auch ganz klare Empfehlung.
Ja, ist dir das irgendwie, dann kommt es ja dann auch irgendwie zu einer Szene, wo die beiden sich zum ersten Mal küssen, ne? Ist dir aufgefallen, ich fand es eigentlich sehr witzig, dass da mittendrin kam dann halt auch der erste Jumpscare im Film irgendwie, im ersten Kuss. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwie sind die beiden dann aufgeschreckt worden. Ich weiß nicht, hat sie ihn gebissen oder so? Nee, ich weiß nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, fand ich auf jeden Fall sehr witzig.
Ja, also der Film hat zum Glück relativ wenig mit Jumpscares
gemacht.
Ja. Finde ich immer geil, wenn der Film das nicht braucht.
Ja. Also es war auch weniger irgendwie ich sag mal so, überhöhte, überstilisierte, wie das halt so ist, wenn man irgendwie frisch in einer Beziehung ist oder so, ne, so dieses erste oder anfängliche Verliebtsein und so weiter, ne, das ist vielleicht, also der hat das schon ganz gut ausgespielt, so insgesamt, würde ich sagen, ja. Aber eben dann mit so psychotischen Abgründen. Also es ist diese Spirale, die spielt sich dann immer weiter irgendwie so aus, ne?
Ja, ja. Da gibt es auch ganz wilde Debatten drüber im Internet, weil viele, vor allen Dingen Männer, man nennt sie inzwischen ja gerne Incels, sind so der Meinung, so, ach, dieser arme Kerl, der ist ja eigentlich das wahre Opfer der Geschichte. Und da lehnen sich dann sehr viele Frauen dagegen, ich lehne mich auch dagegen, weil der ist nicht das Opfer, der hat einfach diese junge Frau.
In dem Film jetzt?
Der hat einfach diese junge Frau zur Sklavin seines Willens und Wunsches gemacht und hat dann akzeptiert, dass sie sich dafür verändern wird müssen. Und dem ist es völlig egal. Für die längste Zeit nimmt er die Situation hin, bis es ihm plötzlich unangenehm wird, dass sie das tut, was er sich vorher gewünscht hat.
So. Also fairerweise muss man sagen, er hat jetzt, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass das so krasse Züge annimmt.
Nee, das macht es aber nicht besser.
Nee. Also ich habe das auch jetzt schon gehört, dass er das in gewisser Weise so hinnimmt, ne? Und für seinen, also deutlich wird das aber auch nur durch diese erste Montage, ne? In dem man ja so sieht, okay, die beiden verbringen viel Zeit miteinander, dies und das, ne? Später erst wird es ja so deutlich gemacht, dass da irgendwas nicht stimmt und ihm, ja, obwohl, du hast recht, im späteren Verlauf des Films, sein Freund spricht ihn ja auch oft drauf an, ne, dass da ja irgendwie was nicht ganz sauber ist und so, ne. Ich weiß noch, in dieser Montage gab es ja diese eine Sequenz, wo sie sich dann küssen und einen Film gucken und er guckt dann den Film weiter und sie glotzt ihn halt die ganze Zeit so an, ne. Und dann drückt er so ihren Kopf wieder auf Richtung Display, Fernseher. Ja. War so der erste Hinweis darauf, okay, irgendwas stimmt da nicht, ne?
Ja.
Ich meine, das ist halt sehr einfach, aber da gab es ja noch mehr. Aber das jetzt umzukehren irgendwie und zu sagen, so von wegen Incel und so, das sehe ich da auch nicht, ne.
Nee, die Incels sagen, er sei das
Opfer. Ja, also ist er das, halt. Ja, 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 genau. Das, nee, auf gar keinen Fall.
Nee.
Er ist ja auch gar kein Incel, kein klassischer, würde ich sagen. Der hasst ja auch nicht Frauen oder so. Nee,
er ist so der typische Nice Guy, der sich halt einfach
traut. Ja, der Friendzone-Guy irgendwie. So.
Ja, genau. Könnte
man auch, ja. So. Captain Friendzone, so.
Ja, Mr. Friendzone. Ja, und weiß nicht, ich glaube auch die Leute, die dann da rauskommen und sagen so, ach, der arme Typ, so das sind auch so Leute, die haben den Film dann einfach auch nicht verstanden.
Ich glaube auch.
Deswegen ist es, ja. Aber gut, ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen, weil ich möchte nicht spoilern. Nee. Ich sag nur, guckt
ihn euch an. Ja. An.
Das ist wirklich ein empfehlenswerter Film. Einer der besten des Jahres. Der wird sicherlich am Ende des Jahres in meiner Top 10 landen.
Safe. In der Top 5 vielleicht sogar.
Ja.
So einen kleinen gering budgetierten Debütfilm lang nicht mehr gesehen. Und ich finde es ganz wichtig, auch echt zu sagen, es ist kein Horrorfilm. Es ist kein Film, in dem man reingeht und sich von Frame 1 an gruselt oder so. Ne? Also ich finde es ein guter Film, um den auch mit dem Partner zu gucken und ein bisschen Spaß zu haben.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Film, der zu einlädt, durch seine Atmosphäre zu gruseln, das würde ich ihm schon attestieren. Aber er geht jetzt nicht da rein und erwartet so ein Hereditary.
Nee.
So
was ist es nicht, nee.
Ja, er nimmt gleich,
das krasseste Gegenbeispiel.
Ja. Obwohl, also, du weißt genau, was ich meine. Ja. Es gibt da einen Kill, der ist wahnsinnig unangenehm. Da konnte ich die Augen fast gar nicht auf der Leinwand lassen, weil es so unangenehm inszeniert
jetzt
war.
Jetzt bei Obsession oder bei Hereditary?
Ja, Obsession.
Nee.
Es findet in einem Auto statt.
Okay, ja.
Also, ist
ja, sorry, ne? Da hatte ich mich auch eher erschrocken. Wobei, nee, das war so ein bisschen vorhersehbar. Also, ich dachte schon, dass es dazu kommt, dass da gleich was.
Ja, aber wie ist dann passiert? So, das ist schon unangenehm. Ja. Also, da hält die Kamera auch echt schonungslos lange drauf und schneidet nicht verschämt weg oder
Pass
so.
Auf, das Blöde ist, in dem Moment, wo es passiert, habe ich, glaube ich, gerade irgendwas. Ich glaube, ich habe mir was notiert in dem Moment. Habe ich tatsächlich auf mein Handy geguckt. Und dann habe ich erst wieder hochgeguckt. Aber ich wusste, dass es passieren wird. Das war mir, das ist so, auch so Filmdramaturgie 1x1. Jeder weiß, du wusstest ja sicherlich auch, okay, das ist jetzt die Zeit im Film, jetzt gleich muss nochmal Plotpoint-mäßig was passieren irgendwie, ne? Also,
ja, also das ist passiert, sicherlich, klar, ja, konnte man sich denken, so wie das alles zusammengekommen ist, aber wie gesagt, ich fand es trotzdem fucking unangenehm, mir das anzugucken.
Vielleicht sehe ich das jetzt auch nur so, weil ich den Film ja schon gesehen habe kann ihn halt uneingeschränkt empfehlen und sagen, ey, es ist so ein bisschen alles ja auch mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Warte, ich muss mal ganz kurz gerade überlegen, wie der Film endet. Das Ende war doch, ich muss gleich nochmal, ich hab vergessen, wie die letzte Szene war oder die letzten Szenen, wie so die Konklusion des Films war.
Romeo und Julia.
Ja.
Das ist es.
Müssen wir gleich nochmal. Ach so, ja, richtig. Ja. Ah, das Ende war großartig. Das Ende war, glaube ich, sehr gut. Das gefiel mir richtig gut, glaube ich, ja. Ja, ich hab's. Ja. Nee, Leute, uneingeschränkte Empfehlung. Also, wenn ihr bei Letterboxd seht, dass da jemand 5 Sterne gegeben hat, dann ist das auf jeden Fall nicht übertrieben. Genau. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so weit gegangen, aber...
Nee, ich war bei 4 oder 4,5, aber der könnte auch nochmal wachsen in meinem Kopf. Ja. Also, wenn ich ihm 4 gegeben hätte, könnte ich mir vorstellen, ich sehe den nochmal, gebe ihm 4,5, aber bei 5 wird der nicht rauskommen, bei mir auf keinen Fall, nee.
Sehr, sehr gut gespielt, sehr konsequent inszeniert und...
Ja,
werden wir wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht nochmal so auf dem Level haben. Aber man weiß nicht. Nie, vielleicht schon.
Ja,
liebe Leute. In dem Sinne würde ich sagen, wenn dir nichts mehr auf der Seele brennt.
Nee, wir wollten noch über unsere Tops und Flops sprechen, aber weißt du was, das verschieben wir jetzt einfach mal auf. Wir haben schon wieder so viel gequatscht, das verschieben wir auf nächste Woche.
Auf nächste Woche.
Ja. Dann haben wir da wieder einen guten Einstieg.
So sieht's aus.
Dann machen wir das. Ey, Kinder, wie gesagt, Obsession läuft jetzt gerade wahrscheinlich noch im Kino eurer Nähe. Ja. Geht da auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich wirklich. Es sei denn, ihr könnt so Spannung und ein bisschen Horror vielleicht gar nicht ab, dann vielleicht lieber nicht. Aber ansonsten heiße Empfehlung von euren Rittern. Ja, deswegen in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Filme und Serien schauen. Und wir wünschen euch einen guten Ritt, ne? Machen wir.
So machen wir.
Machen wir es, alles klar. Dann bis nächste Woche, Leute. Ne?
Ciao.